Kulturradio. Die Kunst zu hören. Gott und die Welt.
Der Co-Pilot war vor mehreren Jahren über einen längeren Zeitraum mit vermerkter Suizidalität in psychotherapeutischer Behandlung.
Er machte auf mich einen ganz normalen Eindruck. Ich glaube, das ist auch schon von mehreren Kollegen so erwähnt worden.
Ich denke, es ist oftmals die Angst, selber verrückt zu sein, sozusagen das Abspalten der eigenen Anteile, die nicht ganz so gesellschaftsfähig sind oder die vielleicht etwas anders sind.
Ich finde, verrückt ist ein schönes Wort, weil verrückt hat was von spleenig, von anderssein. Verrückt ist nicht für mich im Sinne von bekloppt.
Da ist etwas, das kann man nicht gut fassen. Das färbt natürlich auch auf das eigene Berufsbild ein Stück weit ab in der Wahrnehmung von außen.
Stimmen hören bedeutet, dass man etwas wahrnimmt, was andere nicht wahrnehmen. Das spielt sich, entweder hat man das Gefühl im Kopf oder vom außerhalb des Kopfes ab. Das können bekannte Stimmen sein, das können unbekannte Stimmen sein. Bei mir war es und ist es die Stimme meiner Mutter.
Krank im Kopf. Vom Stigma psychischer Störungen. Eine Sendung von Thomas Klatt.
Ich war mal mit meinen Eltern essen und da ging es mir schon nicht so gut. Aber das war körperlicher Art, weil ich auch noch Rheumatiker bin. Und ich bat meinen Vater, mir das Essen von der Vorlage auf den Teller zu legen, weil ich das nicht schaffte. Und meine Mutter posaunte laut in den Raum, in dem wir auch in dem Lokal bekannt waren, dass ich wohl ein Pflegefall wäre. Ja, danach hat sich bei mir das Stimmhören eingestellt. Also ich bin einer der Glücklichen, die wissen, wann es angefangen hat und was Auslöser ist.
Ingrid Krumig ist 66 Jahre alt. Sie kann sich noch genau erinnern, wie vor gut 3 Jahrzehnten erste Symptome ihrer Krankheit auftraten.
Ich bin aus dem Lokal rausgekommen und ich habe weiterhin die Stimme meiner Mutter schimpfend gehört und. Und natürlich konnte ich mir das auch nicht erklären und das war natürlich für mich erschreckend. Also ich meine, das war, weiß gar nicht, was los ist. Ne? Bin dann nach Hause gegangen und dann habe ich mich ein paar Mal umgedreht, aber meine Mutter war nicht hinter mir hinterher, so wie in der Kindheit. Wo ich in meiner Wohnung war, habe ich meine Mutter gehört. Beschimpft, wie sie es früher auch getan hat. Und mich klein gemacht und ja, bin nichtsnutz. All solche Dinge halt. Bin ich geflüchtet zu meiner Nachbarin, das war eine ältere Dame, mit der hatte ich einen guten Kontakt. Hab mich mit der unterhalten, aber trotzdem habe ich weiter die Stimme gehört. Meine Mutter hatte eine laute, kräftige Stimme und hat sie heute noch.
18 Jahre lang habe diese Stimme ihr das Leben schwer gemacht, erzählt Ingrid Krumig. Dann war erst mal Ruhe. Doch nach 4 Jahren ohne Symptome meldete sich die Mutter erneut zu Wort. Zimmerlaut und penetrant.
Stimmhören bedeutet, dass man etwas wahrnimmt, was andere nicht wahrnehmen. Das spielt sich, entweder hat man das Gefühl im Kopf oder vom außerhalb des Kopfes ab. Das können bekannte Stimmen sein, das können unbekannte Stimmen sein. Bei mir war es und ist es die Stimme meiner Mutter. Die spricht und schimpft und macht und tut und macht einem das Leben ein bisschen schwer.
Beim Fernsehen bekomme sie deshalb manchmal nur die Hälfte mit. Auch während des gut einstündigen Interviews meldet sich die Mutter mehrmals zu Wort, verrät Ingrid Krumig anschließend. Augenblicke, in denen sie anfängt zu stottern und unkonzentrierter wirkt. Die ehemalige Fleischfachverkäuferin musste ihren Beruf aufgeben, allein schon wegen ihres Rheumas. Dass sie doppelt gehandicapt war, traute sie sich damals niemandem zu erzählen.
Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf hat in der Wohnung des Co-Piloten der abgestürzten Germanwings-Maschine mehrere medizinische Dokumente gefunden, die auf eine Erkrankung und ärztliche Behandlung hinweisen. Die Ermittler fanden zerrissene, aktuelle und auch den Tattag umfassende Krankschreibungen. Dies stütze nach vorläufiger Bewertung die Annahme, dass der Verstorbene seine Erkrankung gegenüber dem Arbeitgeber und dem beruflichen Umfeld verheimlicht hat.
Das ist eins der Probleme, das unsere Patienten, aber auch vor allen Dingen die Angehörigen häufig mitbringen, die dann immer sagen, sie hätten lieber einen Beinbruch, einen Armbruch. Sie würden ein Röntgenbild machen, wüssten dann, in 6, 5, 7 Wochen wären sie es aber wieder los. Und die Akzeptanz in der Familie und im Bekanntenkreis wäre auch viel größer. So einfach ist es bei psychischen Erkrankungen leider nicht. die Übergänge vom in Anführungszeichen Normalzustand in den Krankenzustand sind häufig sehr fließend.
Christoph Schade ist Psychiater am Evangelischen Königin Elisabeth Krankenhaus Herzberge in Berlin-Lichtenberg. Anders als bei vielen körperlichen Erkrankungen gibt es bei psychischen Störungen meist eine größere Verunsicherung.
Das bedeutet, viele Patienten, die zu uns kommen, kommen erstmal mit Symptomen, die sehr weit gefächert sind. Das heißt, es kann Schlafstörungen geben, Appetitzunahme, Appetitmangel, Interessenlosigkeit, ansonsten angenehme Aktivitäten, vermindertes Selbstbewusstsein, anderes Verhalten in der Partnerschaft und so weiter. Alleine daraus lässt sich noch nicht unmittelbar die Diagnose einer psychischen Erkrankung stellen.
Meist suchen Betroffene ohnehin nicht zuerst Hilfe beim Facharzt.
Der Weg führt in der Tat häufig zunächst zum Hausarzt. Der versorgt natürlich viele, vor allen Dingen körperliche Erkrankungen. Häufig ist es so, dass auch das gesprochene Wort beim Hausarzt nicht sonderlich gut finanziert wird, sodass häufig in der ersten Kontaktaufnahme das Gespräch und auch das Nachfragen und das Hinterfragen von psychischen Symptomen zu kurz kommt.
Bei seelischen Erkrankungen herrscht bis heute, so scheint es, eine größere Wahrscheinlichkeit für Fehldiagnosen als bei körperlichen Problemen. Und nicht nur der Patient hat das Gefühl, kein normaler Kranker zu sein. Auch Psychiater werden anders als Chirurgen, Radiologen oder andere Fachärzte nicht als vollwertige Mediziner wahrgenommen, stellt Christoph Schade immer wieder fest.
Er ist Psychiater geworden, weil er es in der körperlichen Medizin irgendwie nicht geschafft hat. Auch diese Wahrnehmung, da ist etwas, das kann man nicht gut fassen. Wie kann man das überhaupt diagnostizieren? Wie kann man das überhaupt behandeln? Und das färbt natürlich auch auf das eigene Berufsbild ein Stück weit ab in der Wahrnehmung von außen.
Dabei ist die Psychiatrie heute ein weites und kompliziertes Feld. Eine Fülle an Diagnosemöglichkeiten benötigt ein großes psychosoziales wie neurologisches Fachwissen.
Das reicht von der Demenz bis hin über affektive Störungen, das heißt, das sind Störungen des Gefühlserlebens, zum Beispiel Depressionen oder Manien. Es gibt Erkrankungen aus dem schizophrenen Formkreis, häufig im umgangssprachlichen Synonym für Psychosen. Es gibt Persönlichkeitsstörungen, histrionische, narzisstische, aber auch die Borderline-Persönlichkeitsstörung. Es gibt vieles, was aus dem Bereich der Neurosen kommt, was man in diesen Begrifflichkeiten, Diagnosen so heute nicht mehr findet. Essstörungen, Einschränkungen der kognitiven Fähigkeiten, tiefgreifende Entwicklungsstörungen.
Hinzu kommen vielfältige Formen der sogenannten Angststörungen. Nach Einschätzung des Berliner Psychiaters Schade scheuen jedoch gerade Allgemeinmediziner eine Krankschreibung aufgrund psychischer Probleme, allein schon, weil sie diese gar nicht erkennen. Insofern dürfte das seelische Leiden in der Bevölkerung noch größer sein. Das bekommen auch Arbeitgeber zunehmend zu spüren. Im Gesundheitsreport der Betriebskrankenkassen 2014 heißt es:
Trotz rückläufiger Krankenstände in den letzten Jahren wächst der relative Anteil psychischer Erkrankungen am Arbeitsunfähigkeitsgeschehen. Er kletterte in den vergangenen 39 Jahren von 2% auf 14,7%. Die durch psychische Krankheiten ausgelösten Krankheitstage haben sich in diesem Zeitraum verfünffacht. Während psychische Erkrankungen vor 20 Jahren noch nahezu bedeutungslos waren, sind sie heute zweithäufigste Diagnosegruppe bei Krankschreibung bzw. Arbeitsunfähigkeit.
Ein merkwürdiger Widerspruch. Einerseits sind immer mehr Menschen von psychischen Krankheiten betroffen. Andererseits trauen sich immer noch viele Betroffene nicht, eine solche Diagnose in Betracht zu ziehen, sie für sich zu akzeptieren und offen damit umzugehen. Stattdessen würden sich viele Betroffene über Monate bis Jahre mit ihren Symptomen herumquälen, weiß Christian Schade. Manche ertränken die Probleme in Alkohol, eine aussichtslose Strategie. Bis diese Menschen dann bei dem Psychiater in der Klinik landen, haben sie meist schon einen langen Leidensweg hinter sich. Der Arzt denkt, dass die Scheu, einen niedergelassenen Psychiater oder gar eine Klinik aufzusuchen, auch an der bis heute mächtigen Stigmatisierung liegt.
Jeder kennt das aus seiner Kindheit und Jugend, wo ja eine bestimmte Landesklinik oder eine zuständige Psychiatrie zuständig war. Du, wenn du nicht mehr ganz richtig tickst, dann kommst du nach Punkt, Punkt, Punkt. Ja, in meinem Falle war es Neuruppin, in Ostberlin war es halt Herzberge und in Westberlin war es halt Bonnies Rentsch, also die Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik. Und was häufig in Filmen verarbeitet wird, mit Besessenheit zu tun hat, mit Fremdbeeinflussung, das hat natürlich nicht viel dazu beigetragen, um gerade solche Erkrankungen aus dem schizophrenen Formkreis in der Akzeptanz den Menschen näher zu bringen.
Auch Ingrid Krummig lebte 7 Jahre in einem Heim für chronisch psychisch Kranke. Anfang der 90er wusste keiner in ihrem Umfeld, dass sie Stimmen hört, weil sie es sich nicht zu sagen traute.
Zu den Zeiten konnte man Menschen noch entmündigen, die Wahrnehmungen haben, die nicht normal sind oder im Normalbereich sind. Das Netzwerk Stimmenhören gab es ja noch nicht 1993, denn das ist ja erst 1998 gegründet worden.
Dank dieses Selbsthilfenetzwerkes konnte sie sich unter Gleichbetroffenen öffnen, erst zaghaft, dann nach Monaten immer freier sagen, dass sie auch Stimmen hört. Für sie war das eine Erlösung.
Der Co-Pilot war vor mehreren Jahren über einen längeren Zeitraum mit vermerkter Suizidalität in psychotherapeutischer Behandlung. Im Folgezeitraum und bis zuletzt haben weitere Arztbesuche mit Krankschreibung stattgefunden, ohne dass Suizidalität oder Fremdaggressivität attestiert worden ist.
Wenn Sie eine Diagnose haben und Ihrem Arzt vertrauen, dann haben Sie ja schon viel. Denn wir wissen, dass viele psychische Erkrankungen, vor allen Dingen auch Depressionen, wird eben nicht erkannt und dann auch nicht gut oder falsch behandelt. Und von daher, wenn Sie über einen längeren Weg mit ärztlichen Gesprächen rausgefunden haben, dass es sich um eine psychische Erkrankung handelt, dann haben Sie schon sehr viel geschafft.
Silke Biester arbeitet als Suchthilfe- und Psychiatriereferentin bei der Berliner Caritas. Sie weiß, dass es für viele Patienten oft ein weiter Weg ist, anzuerkennen, psychisch krank zu sein. Nicht selten müssen Menschen dafür auch in stationäre Behandlung.
Manchmal ist es einfach so, dass ich das investieren muss, damit etwas wirklich besser wird. Das machen wir ja bei körperlichen Erkrankungen auch. Da muss jemand auch ins Krankenhaus operiert werden, ist 6 Wochen weg oder kriegt noch eine Reha hinterher. Das ist für psychische Erkrankungen ähnlich. Sie sind eben nur nicht immer so vollständig zu heilen, wie das bei körperlichen Erkrankungen sind, sondern manche sind chronisch oder werden chronisch.
Angst vor Zwangsfixierung oder Entmündigung sollten die Patienten aber nicht haben, meint die Fachreferentin. Längst liegen die Psychiatrien nicht mehr, wie noch vor 100 Jahren, draußen vor der Stadt. Mit Beginn der Psychiatriereform vor gut 40 Jahren wurden die Großkliniken aufgelöst oder erheblich in ihrem Bettenbestand reduziert. Gleichzeitig wurde eine ambulante sozialpsychiatrische Versorgung aufgebaut.
Psychiatrie hat immer noch mit dem Stigma zu kämpfen, hinter den Mauern geschlossen, Medikamente, werden die Leute platt gemacht, das stimmt ja überhaupt nicht. Es gibt einen großen sozialpsychiatrischen Bereich, es wird inzwischen in vielen Kliniken anders gearbeitet, sodass man nur ermutigen kann, jeden, der damit zu tun hat, auch die Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Die Idee ist bis heute, dass die Psychiatrie mit 1 bis 2 Stationen Teil eines jeden normalen Allgemeinkrankenhauses sein soll. So wie andere Kranke stundenweise zur ambulanten Behandlung gehen, so sollen auch psychisch Kranke vor allem in Tageskliniken oder durch Psycho- und andere Therapien versorgt sein. Doch obwohl dieser Umbauprozess im Gesundheitswesen seit Jahrzehnten im Gang ist und viel Aufklärung stattgefunden hat, ist das weite Feld der seelischen Erkrankungen immer noch ein großes Tabu. Die Fachreferentin Silke Biester zumindest rät zur Vorsicht, wenn es darum geht, sich zu outen.
Wenn ich Menschen kenne, Familie oder Freunde, von denen ich weiß, dass die so etwas abwertend abtun, ach, Depression, sowas gibt es doch gar nicht, die sollen sich zusammenreißen, ist da so ein typischer Satz. Den würde ich das auch nicht erzählen. Ich würde sagen, ich bin in ärztlicher Behandlung, es geht mir nicht gut und ich möchte mich dazu weiter nicht äußern.
Also besser nicht sagen, wie es um einen steht? Das könne auch keine Lösung sein, meint die Referentin der Caritas. Die daraus resultierende Isolation sei meist noch schwerer zu ertragen.
Ich brauche ab und zu ein einfühlsames Ohr. Ich brauche vielleicht jemand, der sagt, komm, wir gehen einfach einen Kaffee trinken. Ich muss schon aussuchen, wem ich das erzähle und wem ich das nicht erzähle. Und das gilt natürlich auch für einen Arbeitsplatz. Wenn ich an einem Arbeitsplatz bin, wo kein gutes Klima herrscht, wo schnell mit Kündigungen gedroht wird, wo Leistungsanspruch über allem steht, wo eine Entsolidarisierung mit Kollegen stattfindet, da würde ich ganz sicher nicht erzählen, dass ich psychisch krank bin.
Wie die Staatsanwaltschaft Düsseldorf mitteilte, befand sich Andreas L. bereits vor Jahren wegen Suizidgefährdung in psychotherapeutischer Behandlung. Zuletzt hatte sich sein Zustand offenbar wieder verschlechtert. Wegen gesundheitlicher Probleme war er mehrfach in ärztlicher Behandlung. Andreas L. wollte eine Auszeit, gleichzeitig aber keine Krankschreibung ausgestellt bekommen. Denn diese hätte seine Fluglizenz gefährden können. Um eine psychiatrische Diagnose zu vermeiden, soll er zeitgleich bei mehreren Medizinern in Behandlung gewesen sein.
Von bestimmten Berufen sind psychisch kranke Menschen per Gesetz ausgeschlossen. Aber nicht nur als Sicherheitsrisiko bedeuten solche Mitarbeiter eine besondere Herausforderung für den Arbeitgeber. Mit gut 40 Tagen ist die durchschnittliche Dauer psychisch bedingter Krankheitsfälle mittlerweile dreimal so hoch wie bei anderen Erkrankungen. Darauf müssen sich immer mehr Betriebe einstellen.
Arbeitgeber wissen manchmal über ihre Personalabteilung sehr gut Bescheid über psychische Erkrankungen, über Auslösefaktoren und sind auch bemüht darum, da etwas zu machen für ihre Mitarbeiter. Und es kann ja sein, dass sie ein hochgeschätzter Mitarbeiter sind und erleiden eine Depression. Dann ist es doch im Sinne des Arbeitgebers, dass sie bleiben können.
Zumindest die Spitzenverbände appellieren daher an ihre Mitglieder, sich aktiv um das Thema psychische Gesundheit am Arbeitsplatz zu kümmern. Will man qualifiziertes Personal halten, so muss man sich auch um deren Seele kümmern.
Die Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände hält eine gute Zusammenarbeit der Betriebs- und Werksärzte mit den anderen betrieblichen Akteuren im Umgang mit dem Thema psychische Gesundheit im Betrieb für notwendig. Die Gefährdungsbeurteilung psychische Belastung sollte in ein funktionierendes Arbeitsschutzmanagement integriert sein. Dem Betriebsarzt kommt dabei eine zentrale Rolle als neutraler Berater und Lotse beim betrieblichen Eingliederungsmanagement zu.
Also die meisten sagen zunächst mal nichts. Das ist ja auch eine Frage des Verlaufes der Erkrankung. Und wenn Sie über einen längeren Zeitraum immer wieder Erkrankungsphasen haben, dann werden Sie vielleicht mal irgendwann dahin kommen, das auch mal zu offenbaren und nicht unbedingt gleich am Anfang. Am Anfang haben Sie damit zu tun, sich mit der Diagnose überhaupt zu beschäftigen, zu gucken, so was heißt das jetzt für mich? Was mache ich jetzt? Lass das behandeln. Das ist ja etwas sehr Einschneidendes. Da ist das nicht unbedingt die erste Maßgabe, ich erzähle es meinem Arbeitgeber, sondern Sie sind arbeitsunfähig geschrieben, Sie können sich um sich selbst kümmern. Sie bekommen häufig natürlich auch Solidarität. Sie kriegen auf einmal gesagt, oh ja, habe ich auch oder ich kenne jemanden, der oder der Nachbar ist. Dann kommen diese ganzen Erzählungen. Also das heißt, sie bekommen nicht nur Abwertung, sondern sie bekommen auch ganz viel Unterstützung.
Ich finde, verrückt ist ein schönes Wort, weil verrückt hat was von spleenig, von anderssein. Verrückt ist nicht für mich im Sinne von bekloppt, also verrückt ist einfach, nehmen Sie einen Schrank, der 10 Jahre an einer Stelle steht und dann verrücken Sie ihn. Also der steht einfach jetzt mal ein bisschen woanders. Sie kriegen einen anderen Blickwinkel, wenn Sie sich woanders hinstellen.
Ramona Freitag hat schon seit ihrem 17. Lebensjahr mit psychischen Problemen zu kämpfen. Seit 38 Jahren quälen sie manisch-depressive Phasen. Sie hätte sich auch ein gutes, wahrscheinlich besseres Leben ohne bipolare Störung vorstellen können. Aber sie hat ihre Krankheit angenommen und engagiert sich heute in der Selbsthilfegruppe Bipolaris. Die ehemalige Finanzbeamtin geht in Schulen, um Jugendliche über die Krankheit zu informieren.
Ich arbeite sehr gerne mit jungen Menschen zusammen. Vielleicht auch gerade deswegen, weil es mich so früh erwischt hat. Das geht mir doch sehr nahe, ja. Ich denke einfach, das findet inzwischen ein anderer Umgang damit statt, ein etwas offenerer Umgang. Also es ist dann auch schon so gewesen, dass sich in Klassen dann gerade in dem letzten Teil Schüler selber geoutet haben.
Vor allem fehle es weiterhin an Aufklärung. Auch Uwe Wegener, 50 Jahre alt, gelernter Informatiker, engagiert sich als Betroffener in der Selbsthilfegruppe Bipolaris. Sein Verein zeigt etwa Filme zum Thema psychische Erkrankungen in öffentlichen Kinos. Wegener ist immer wieder erstaunt, wie viele Menschen sich davon angesprochen fühlen. Es sei oft, als fehle nur ein Ventil, damit Betroffene endlich von sich erzählen können.
Wir sehen natürlich die Leute, die aufstehen, und wir hatten letzten Monat im Kino Movimento einen Film gezeigt, und da war ich ganz verwundert, wie viele Leute aus dem Publikum nochmal aufgestanden sind und gesagt haben, ja, ich leide an einer bipolaren Störung, ich kenne Manien und ich kenne Depressionen. Also in einem gewissen Umfeld, wenn andere sich outen, dann fällt es auch anderen Betroffenen leichter, sich zu öffnen und zu sagen, ich leide an einer psychischen Krankheit. Wenn man natürlich in einen Film geht, der zum Thema bipolare Störung oder psychische Erkrankung ist, dann hat man natürlich ein gewisses Umfeld. Andererseits sind da 200 Leute gewesen. Also in einer so großen Gruppe das zu sagen, von dem man bestimmt 195 Leute nicht kennt, dazu gehört schon Mut.
Wieso aber nach Jahrzehnten der Aufklärung und Psychiatriereformen das Thema immer noch ein Tabu ist und psychisch Kranke immer noch allzu oft stigmatisiert werden, kann sich auch Uwe Wegener nicht erklären. Vielleicht braucht es, ähnlich wie in der Schwulenbewegung, mehr Prominente, die sich outen.
Da mindestens ein Drittel aller Menschen im Laufe ihres Lebens eine schwere psychische Krise, die behandlungsbedürftig ist, bekommt, dürfte es also auch so manchen Oberbürgermeister treffen. Nur dass im Allgemeinen da so offen mit umgegangen wird, wie vielleicht vor 20 Jahren mit dem Thema Schwulsein. Also das haben wir ja auch erst mit WoWi und Hamburger Bürgermeister gehabt, dass so offen damit umgegangen wurde. Davor war das ja auch ein Tabu. Und ich hoffe mal, dass das sich im Bereich psychische Erkrankungen also auch in diese Richtung bewegt.
Auch die Stimmenhörerin Ingrid Krummig wünscht sich über Netzwerke von Betroffenen hinaus mehr Einfühlungsvermögen und Anteilnahme in der Bevölkerung für psychisch Kranke.
Wenn wir die Stigmatisierung nicht so intensiv hätten, würden sich viel mehr Türen öffnen und Tor öffnen. Weil oft es immer noch heißt, wenn einer eine Psychose mal hatte, naja, und der wird ja viel krank sein. Und ich habe es miterlebt, eine Psychologin hatte selber eine Psychose, hatte eine längere Zeit, die sie nicht gearbeitet hat, wollte wieder einsteigen in ihrem Beruf als Angestellte, hat mit offenen Karten gespielt und die Vielzeit eben auch dementsprechend benannt. Da, wo sie sich vorgestellt haben, wurde das dann einem Kollegenkreis zur Diskussion gestellt. Und da haben sie gesagt, nee, die könnte ja mehr krank sein und ist ja psychisch krank. Also selbst untereinander funktioniert das noch nicht mal. Wenn die schon untereinander so sind, wie gehen sie mit uns um?
Psychisch Kranke sind eben Menschen, die phasenweise arbeitsunfähig oder nur eingeschränkt arbeitsfähig sein, meint die 66-jährige ehemalige Verkäuferin. Sie nun als quasi Behinderte in beschützte Werkstätten abzuschieben, sei der gänzlich falsche Weg. Sie selbst kenne psychisch Kranke, die nach einer Umschulung heute wieder im Arbeitsleben stehen.
Warum sollen sie als Stimmenhörer oder als Psychoseerfahrene nicht Altenpfleger werden? Was spricht dagegen? Ich meine, es gibt ja auch die Möglichkeiten, dass man eine Teilberentung hat, dass man nicht die volle Arbeitsleistung bringen muss.
Betroffene und die Umgebung müssten sich eben auf die Krankheit einstellen lernen. Dazu brauche es oft auch intelligente und flexible Arbeitszeit- und Arbeitsplatzmodelle. Vieles sei da eben noch gar nicht ausprobiert worden.
Wenn jemand das Wort Behinderung hört, ist schon schlimm. Und wenn einer im Rollstuhl kommt, dann geht das ja noch, wenn er normal aussieht. Wenn es heißt, aber da kommt ein psychisch Kranker und der ist dann vielleicht noch doppelt behindert, also dass er schlecht laufen kann. Das sagt doch nichts aus, dass der Mensch nicht in seinem Beruf Qualitäten entwickeln kann und auch ausüben kann. Der kann ja auch eine besondere Fingerfertigkeit haben.
Ingrid Krummig tritt heute als Referentin des Netzwerkes Stimmenhören auf. Ein aktives und selbstbestimmtes Leben ist auch mit einer psychischen Krankheit möglich, weiß sie heute.
Dass die Menschen in eine normale Gruppe gehen können, wenn sie Schwierigkeiten dabei haben, dass Menschen so wie ich, die Betroffene sind und waren, sie begleiten, die Angst nehmen, außerhalb der Wohnung und ihrem engen Kreis was machen zu können, entweder malen, Yoga. Natürlich ist das Ziel auch, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen, nicht jetzt nur speziell Stimmhörer, nicht mehr außen vorstehen, sondern eben überall mit rein können. Also das heißt, dass wir auch auf der Volkshochschule eben, wenn jemand Englisch lernen will, also alleine hätte ich es nicht gekonnt, aber in Begleitung ging es und nachher konnte ich es alleine.
Krank im Kopf. Vom Stigma psychischer Störungen. Sie hörten eine Sendung von Thomas Klatt. Es sprachen Joachim Schönfeld und Johannes Fischer. Ton Robin Rudolph. Redaktion Anne Winter. Regie Ralf Schäfer. Das Manuskript zur Sendung können Sie bei unserer Service-Redaktion bestellen, aus Berlin oder Potsdam, unter 97 993 21 71 oder per E-Mail religion@rbb-online.de.